Als erstes möchte ich ein Fragezeichen hinter den Titel setzen, Morphologie als Weltanschauung, Fragezeichen. Wenn man so einen Auftrag oder die Bitte, was zu machen, übernimmt, denkt man nicht so ganz drüber nach, aber das wird vielleicht noch etwas verständlicher. Kurz, in der Psychologie gibt es und gab es schon immer die Beschäftigung mit Weltanschauung, bis heute von Fechner und seiner Psychophysik angefangen, der da Verbindungen zu dem, was er glaubte, herzustellen suchte und Prinzipien herausstellte. Dann in anderer Weise bei Jaspers, der so die Baupläne von Weltanschauung in seinem Buch Psychologie von Weltanschauung untersuchte. Und in ähnlicher Weise könnte man für uns auch noch in den Blick bringen Dilthey in seiner Weltanschauungslehre, wo dieser Gedanke des Partikulären im Verhältnis auch zum Totalen eine bestimmte Rolle spielt. Ich überspringe eine Reihe, nur um einen Bogen zu machen. In den 60er Jahren kam dann im Positivismusstreit von den Soziologen herüber auch eine heftige Diskussion, die wir ja dann auch irgendwie am Institut schon geführt haben. Bis heute, wo die Vorlesungen hören über Menschenbildannahmen in der Psychologie, wobei man bei Menschenbildannahmen immer nicht so recht weiß, woher kommt die kritische Perspektive, in der Regel von irgendeinem mitgebrachten, vorgeliebten Bild aus. Das lasse ich alles im Sinne einer akademischen Beschäftigung hier weg. Was ich möchte, ist eigentlich Sie einladen, uns einladen zu einer Art kollegialen Supervision der Morphologie. Und dabei könnte deutlich werden, wo die Morphologie uns oder in unseren Weltanschauungen oder wo sie neutrale formuliert Weltanschauliches berührt. Zwei Schritte dazu. Zunächst würde ich ganz gerne verfolgen, wie man überhaupt oder einen Rahmen bereitstellen, wie man überhaupt sinnvoll über Psychologie, Morphologie im Sinn unserer Morphologie und Weltanschauung sprechen kann. Dabei kommt ein Konzept in Blick, das ja schon auch genannt ist, aber das wir nochmal vertiefen können mit dem Stichwort Metapsychologie. Und auf dem Hintergrund dann würde ich ganz gerne im Anschluss an eine Bestimmung oder einige Überlegungen zur Metapsychologie der Morphologie fragen, wo rückt das ins Leben und wo gibt es dann Prinzipien, die uns im Leben berühren, als unmittelbare Erfahrung auch. Vielleicht ganz kurz beginne ich mit Erfahrungen, die ich, als ich begonnen habe, Psychologie zu studieren in Würzburg. Da habe ich in dem Institut von Arnold eigentlich eine sehr bequeme Lage vorgefunden. Einmal eine gängige Psychologie, die, ich nehme hier nur das Stichwort, so im Anschluss an Philipp Lersch, Aufbau der Person, einiges, was man, ja, was interessiert, auch immer wieder betont hat. Und einmal war das das, das andere war dann die Mode, die in den 60er Jahren so als amerikanische Version von Psychologie kam. Das war, wie ich meine, doch recht bequem, aber es war eine Art von Gemenge. Also eine Gemenge von einzelwissenschaftlicher Psychologie und dann doch weltanschaulichen Dingen. In meinen damals mitgebrachten Bindungen, weltanschaulichen Engagement und so und Ansichten, musste ich da eigentlich nicht viel umdenken. Und das ist so das Bequeme, man konnte was Neues finden und sich auch besser Wissen trainieren und so weiter. Aber wie das Gemenge so aussah, das wird in einem Buch deutlich, das in Würzburg so wichtig wurde oder wichtig war für Studierende von Arnold, Person, Charakter, Persönlichkeit. Und da merken Sie, da ist was unterschieden. Einmal die Person, die ganze abendländische Personphilosophie als sozusagen der Grund für die Psychologie, das ist unterschieden. Und dann gab es unter dem Stichwort Charakter all das Empirische und Allgemeinpsychologische. Und dann im Sinn der Persönlichkeit noch den Aspekt, dass es ja auch wertvolle und weniger wertvolle Persönlichkeiten gibt. Also Sie verstehen vielleicht, dass da zwar Verschiedenes irgendwo im Blick war, aber zugleich in diesem einen Titel unter dem Stichwort Psychologie eigentlich, und wenn man das dann studieren musste, auch ein Gemenge. Und Gemenge, in dem man springen konnte, hin und her, je nach Bedarf, und wo es eigentlich gar nicht so eine Konsequenz aus dem gab, was man so in Praktikas oder sonst in den einzelnen wissenschaftlich orientierten Themen lernte. Mit der Morphologie in Köln wurde das dann anders, vor allen Dingen, ich nehme jetzt nur ein paar Stichworte, mit dem expliziten Konzept der Gegenstandsbildung. Und das damals eigentlich noch expliziter im Sinne der wissenschaftstheoretischen Grundlegung behandelt wurde, also in den letzten Jahren, verständlicherweise, und die Notwendigkeit, überhaupt einen Gegenstand zu bilden, die Begrenztheit darin, einen Standpunkt, der auch deutlich jetzt sich als psychologischer Standpunkt formuliert, zu verfolgen, und zugleich das Berücksichtigen des Herkommens dieses Gegenstands aus dem Leben, das war, ja, fand ich eigentlich schon in dieser Ausdrücklichkeit eigentlich dann auch wirklich toll, und das hat auch wieder auf andere Weise überlegen gemacht, denn mit den Kollegen und so konnte man doch sehr gut argumentieren, man wusste, was die nicht bedacht haben und so, das war sehr viel Klärung, und wenn man so will, hat es Halt gegeben, es hat auch Richtungen gegeben, also fast Züge, die man auch von der Weltanschauung, Vorschriften, wie man es zu machen hat und so weiter, erwarten kann. Aber es war natürlich ausdrücklich keine Weltanschauung und wollte es auch gar nicht sein. Jetzt lasse ich das mal stehen, das müssen wir uns ja noch ein bisschen deutlicher machen. Dennoch, wenn ich es jetzt mal persönlich formuliere, war da auch ein Gewinn, der mehr wie das Eingehen in eine Falle sozusagen ja, nachträglich verstanden werden kann. Es war nämlich einmal ein Gewinn oder überhaupt ein Gewinn, sich abgrenzen zu können. Das, was man wissenschaftlich tat, wurde abgegrenzt vom Leben. Das, was, und ich will das jetzt nicht ausführen, aber es war so eine, und zunächst nehme ich mich nur selbst als Exemplar, diese Trennung von Wissenschaft und Privaten, die war zwar nicht intendiert, das war ja aus dem Leben herausgebildet, theoretisch, aber irgendwie konnte man das so als Trennung praktizieren. Ich konnte es jedenfalls als Trennung praktizieren. Zugleich, man hat viel privat gehalten, darüber wurde auch nicht so viel gesprochen, ausdrücklich. Zugleich hat es so doch eine Irritation auch immer wieder gebracht. Den Gegenstand sich klar zu machen, die Psychologie und das Eingehen auf die vorwissenschaftlichen Seiten und auf den Alltag. Und diese Irritation, ja, einmal war die auch verbunden, man hat in der Psychologie, in der Morphologie was Revolutionäres schon verspürt, und in den 68er hat man ja auch sehen können, dass die Revolutionäre mehr im Institut waren. Alle aktiven 68er waren irgendwie gebunden, aber es durfte nicht diese, ja, dieses Engagement, das eigentlich die Studentenbewegung von außen her getragen hat und aufgebrochen hat, diese Weltanschauung oder diese Emanzipation und was weiß ich, das konnte ja vom Gegenstand her gar keinen Raum haben. Was möglich war, alles aufzugreifen, aber zugleich immer wieder durch Psychologisierung einzuholen. Und da war es gleich, ob ich jetzt Pfeifenrauchen untersuchte oder die Gesellschaft, und Salber hat ja dann auch irgendwie in dieser ganzen Strömung die Universität als Arbeitsfeld, also das Thema wurde ja auch aufgegeben, aber psychologisch. Nur die Irritation war schon da, wie das mit dem Emanzipatorischen ist. Man musste sich auch beschränken und durfte auch, konnte gar nicht so mitmachen, und es waren so einige Trennungen. Das will ich nur mal so hinstellen, das spürte man schon. Und in der Auseinandersetzung mit dieser emanzipatorischen oder Psychologie von Holzkamp wurde das so auf theoretischer Ebene auch nochmal deutlich. Es war ein scharfer Schnitt aber. Und Holzkamp hat ja in der Wahrnehmung, die haben ja schöne, also jedenfalls aufbrechende Untersuchungen gemessen an dem, was man so mit den Figürchen erstmal nur hatte gemacht. Und das, also da war eine Unruhe, die die aber auch nicht so ganz eingeholt war, so in der strengen Gegenstandsbildung, mit der man auch nicht so richtig umgehen konnte. Also ich sage das jetzt mal so von mir aus. In meiner Einschätzung ist dann das Projekt, 1972 gab es so ein gemeinsames Institutsprojekt, ich habe das einfach nochmal mitgebracht, Perspektiven der morphologischen Psychologie, das Projekt irgendwie auch mit dieser Unruhe zu verbinden, zu sagen, wir untersuchen alles, aber das ist eine wissenschaftliche Untersuchung aus dem Gegenstand der psychologischen Morphologie heraus. Zugleich wollen wir nicht verhehlen, das kommt und hat mit Leben zu tun. Wie gehen wir mit Lebensfragen um? Und da ist dann gewissermaßen wegweisend, und das sollte jetzt so ein erster Rahmenpunkt sein, auch das Konzept einer Metapsychologie, dann, wenn Sie das noch nicht kennen, in dem zweiten Band von Salber ausgeführt und gewissermaßen der Rahmen geschaffen worden, Wissenschaft und Leben, Leben jetzt mal auch verbunden mit dem, was wir so in einem engeren Sinn und hergebrachten Sinn als Weltanschauung und Privates so ansehen, überhaupt in eine Beziehung zu setzen. Die These, so wie ich es verstanden habe, und das klärt, denke ich, auch läuft, dass man das nur in Verbindung bringen kann über auch eine Klärung dessen, was metapsychologisch in einer Gegenstandsbildung steckt. Metapsychologie jetzt so verstanden, vielleicht so als Verdichtung einerseits so von wissenschaftlichen Ergebnissen, aber dann hingedacht auf Grundprinzipien, die mit Leben und Welt irgendwie überhaupt zusammenhängen, im Sinn von prototypischen oder so. Und davon daher kann man dann eine Kritik der Systeme, Behaviorismus und andere und so weiter versuchen aufzubauen. Mit dieser Unterscheidung, denke ich, sollten wir, und das war jetzt so der Punkt auf den Titel, wollte ich vorsichtig sein, zu sagen, Morphologie als Weltanschauung, denn Morphologie als Weltanschauung formuliert, würde ich sagen, löst dann die Morphologie als Einzelwissenschaft doch vielleicht, bringt sie gefährlich an den Rand der Auflösung, so im Sinne der Einzelwissenschaft zu sein. Aber zu sagen, jetzt in der Morphologie steckt eine Metapsychologie, das wäre so der Punkt, deshalb müssen wir jetzt uns fragen, welche Metapsychologie steckt in der Morphologie. Darüber wurde heute Morgen schon indirekt eigentlich das Nötige schon fast formuliert, um von daher dann so zu fragen, dann kann man vielleicht methodisch, heuristisch so mal tun, die Morphologie als Weltanschauung wirklich ins Leben und in die Lebensnöte und Forderung zu wissen, was man tun soll, zu begründen, woher, was, wie kommt und so weiter, um das zu formulieren. Und das Stichwort, was Salber formuliert hat zur Morphologie als Weltanschauung, als Metapsychologie, war die Psychästhetik. Damals, und das würde ich gerne aufgreifen, Psychästhetik als eine Formel, die die Welt so im Ganzen aufgreift, versteht, als paradoxe Gestaltkonstruktion ungeheurer Verwandlung. Das ist ja jedes Stichwort da gewissermaßen eine Vertiefung wert. Wie sich dann diese Metapsychologie so auch in der Entwicklung des Gegenstands und der weiteren Entwicklung der Morphologie bemerkbar macht, glaube, das können wir uns auch sparen im Sinne dieser Werkbetonung, im Sinne des vielmehr betonteren Herausstellens der Bildlogik des Seelischen und so weiter, das kennen Sie. Interessanter, und so habe ich dann jetzt so versucht, meinen Beitrag zu verstehen, den ich so zur Diskussionsanregung geben wollte, wäre, wenn man jetzt mal diese Psychästhetik auf die Lebenszusammenhänge im Ganzen anwendet, auf die Entwürfe und Rechtfertigung, auf die Welterklärung, das, was man so kennt, oder noch direkter fragt, was verspüre ich, wenn ich das mal so konsequent tue, und die derzeitige Politik und so weiter, das war auch Mittagstisch ja immer schon so angeklungen, die berührt ja da schon einiges. Wenn man sich aufregt über das, was Stockhausen sagt, oder wenn man sich anschließt an das, was der sagt, da ist ja dann die Stelle, an der man wirklich erfährt, wie denke ich eigentlich mir die Welt und wie müsste ich mir sie denken von der Psychästhetik aus und von der Morphologie aus. Also ich formuliere jetzt einfach ein paar Punkte und denke, dass wir dann in die Diskussion auch kommen. Als ersten Punkt, jetzt auch unsystematisch, ich muss auch dazwischen sagen, zwischendurch, dann dachte ich, als ich dann dran ging, kriegst du Angst bei dem Thema, und, aber okay. Erster Punkt wäre die Zumutung, die die Psychästhetik liefert jetzt, wenn ich es mal so tue, als wäre es meine Weltanschauung und folge ich ihr radikal und setze sie als Weltanschauung, die Zumutung des Anschauen-Müssens oder des Anschauens und Hinschauens und Hinschauen-Müssens und die Zumutung erst im kompletten Beschreiben und im Erweitern des Beschreibens sozusagen eine Möglichkeit, das sogenannte Selbstverständliche und schnell Klare zu verstehen, eine Möglichkeit darin zu finden. Also ich denke, das ist eine Zumutung, anzuschauen, hinzuschauen und vielleicht dann noch darin, all das, was wir so als Verherrlichung von Gewussten und Wissen und sicherem Wissen zurückzustellen. Im Anschauen verliert das Wissen irgendwie seine Kraft und man merkt, das ist schon längst vielleicht überholt. Also das wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt wäre so die Qualität, die ich so in der Psychästhetik oder in der Morphologie dann als wichtig ansehe, die mir erstmal gar nicht so gepasst hat, aber ja, wir müssen sagen, ob Sie es ähnlich sehen. Es wäre die Qualität des Mechanischen. Die Psychästhetik fordert dazu auf, die Welt als Mal, als Räderwerk zu sehen. Und als Räderwerk und Malwerk, das viel ungeheurer die Dinge durchwalkt, als wir das eigentlich in der Regel annehmen. Und die Härte darin, der wir ausgeliefert sind. Also diese Qualität des harten Mechanischen und die Sprache der Morphologie ist eigentlich, was mich auch immer noch irgendwie irritiert, die hat was mehr Mechanisches, also im Sinn der Fabrikation und dieses Technischen, als des Organischen, womit ich so das Weiche erstmal verbinde. Aber das soll mal dahingestellt sein. Und diese Härte und dieses Malwerk ist ja im Grunde eine Aufforderung, erstmal zum Leiden können, zum Hinnehmen, es ist so. Das Einzige, worauf darin Verlass ist, das wäre ein dritter Punkt, den ich herausstellen möchte, dass sich alles im Prinzip umdreht. Wir haben von der Verkehrung heute gesprochen, dass sich alles im Prinzip umkehrt, weil es doppelt ist und weil alles eine Rückseite hat. Eine kleine Anmerkung, in den letzten Tagen war in der FAZ ein Artikel, der passt vielleicht dahin, wo Milosevic fragt, wenn das jemand gelesen hat, Milosevic fragt in seinem Kerker da in Den Haag, habe ich denn alles falsch gemacht? Wenn ich sehe, dass jemand, der vor 20 Jahren, 1980, pazifistische Lieder gesungen hat und die NATO abschaffen wollte, heute mit der NATO-Bombenbefehl in Afghanistan. Oder habe ich alles falsch gemacht, wenn ich sehe, wie jemand, der mit schönen Frauen in großen amerikanischen Schlitten in Saus und Braus lebt und heute aus einem Wüstenloch das reine und richtige Leben predigt und dabei die Welt terrorisiert. Also da merkt man irgendwas, ja, was müssen wir da zur Kenntnis nehmen? Es dreht sich, darauf ist offensichtlich Verlass. Und ja, das müssen wir, was berührt sich da bei uns? Okay. Ein vierter Punkt vielleicht noch. Die Psychästhetik als eine Metapsychologie im Hintergrund fordert dazu auf, alles vom Psychismus her zu sehen, alles als psychogen aufzufassen. Als Konstruktion der Seelenrevolution. Das heißt, die Theologie ist ein Teil der Seelengeschichte und der Psychologiegeschichte. Kirchen sind Vereine, ja, das Leben besser, und wenn sie klappen, besser, und wenn sie nicht klappen, vielleicht schlechter zu bewältigen und so, bis man es merkt. Die Rechtsprechung ist etwas, was irgendeine Festlegung bringt, aber eigentlich da eher was abgeleitet ist, das man hinterfragen muss. Also die Psychästhetik und diese der Psychismus dabei fordert dazu auf, ganz andere Begründungen zu suchen, als wir in der Regel bei unseren Wertsystemen und Maßgaben zu verfolgen. Der fünfte Punkt, der hat zu tun mit der Notwendigkeit der Tat und der Entschiedenheit für eine Richtung, wenn sich was entwickeln soll, aber auch dem eigenen, und dem Eigenrecht, diese Entwicklung zu verteidigen, aber auch der Notwendigkeit, sich auf anderes einzulassen, wenn das lebendig bleiben soll, was man verteidigt. Lass ein bisschen so abstrakt stehen. Ich mache da aber jetzt Schluss, damit vielleicht eine Diskussion kommt und Sie sich auch trauen, was Persönliches zu sagen. Ich bin nicht eingegangen auf das Paradoxe. Ja. Aber irgendwo so ausdrücklich. Das Paradoxe der Gestaltkonstruktion, obwohl sie eigentlich irgendwie das Herzstück ist und vielleicht auch das stärkste Stück, wenn wir mal unsere rationalen Vorannahmen so annehmen. Aber da wollte ich es halten mit dem, da habe ich mich ja mal zu geäußert, mit dem biblischen Hiob, wollte mehr schweigen, oder mit der Aufforderung Nietzsches, der sagt, ertrag es und mach was draus. Das wäre meine Bemerkung zum Paradox. Und vielleicht ein zweiter Punkt, aber der führt jetzt schon wirklich aus dem Rahmen wahrscheinlich heraus. Ich bin auch nicht auf die Liebe eingegangen, von der Freud irgendwann mal, Marcuse hat das in der Biografie mal zitiert, von der Freud so irritierend mal gesagt haben soll, warum bin ich denn immer so lieb, mehr als ich eigentlich so von meiner, jetzt sage ich mal, Weltanschauung her sein sollte. Warum überfällt mich da immer so was mehr? Ja, warum? Ich glaube, und da ist das jetzt der Punkt, der dann weitergeht, als wir eigentlich im Rahmen halten können. Ich glaube, an die Liebe kann man nur glauben, und da ist jetzt so ein Stück, wenn ich sage, wenn mir jemand sagt, ich liebe dich und ich glaube das, oder wenn dem Herrn Stark jemand sagt, ich liebe dich und er glaubt es, dann ist schon sowas, wie, als wird sich dann was grundsätzlich verändern, vielleicht sogar von der sprichwörtlichen Kraft für die Berge versetzt. Aber das ist jetzt wirklich jenseits dessen, was in der Welt stattfindet.
Danke für den Vortrag. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich meine, man trägt schon langsam so einige Entwicklungslinien durch den Tag mit, wenn es damit losging, dass Morphologie auch wie ein Produkt auftreten muss, und wir dann gehört haben, dass dieses Produkt ja zuerst mal mit materialen, sinnlichen Qualitäten beschrieben werden kann, dann haben wir jetzt auch ein schönes Beispiel dafür gehört, wie diese Qualitäten, diese psychästhetischen Qualitäten aussehen können. Ne, das Anschauliche und das Qualitative. Und ich denke mal, vielleicht kann sich das an diesen Punkten entzünden, aber vielleicht haben Sie auch andere Gesichtspunkte, die Sie gerne Herrn Hendricks noch fragen. Herr Professor
Spitz. Ja, Herr Hendricks, ich finde es ja ausgezeichnet, dass Sie so etwas mal zur Sprache bringen, wenn Sie sich auch sehr stark selber Enthaltung angeschlossen haben. Kann man ja auch verstehen, wenn der hier sitzt. Eigentlich wurde das ja schon im Anfang, also den Briefen, den Lersch mit seinem endotymen Grund, man könnte Freud mit dem Unbewussten noch hinzunehmen, das sind ja noch metaphysische Namen. Die Morphologie hat ja auf metaphysische Namen verzichtet. Man könnte sie daher als ein markantes System innerhalb einer viel größeren Bewegung sehen. Eine Bewegung, die ganz philosophische Ausdrücks auf Asher und Telos verzichtet, die also nur noch Bewegung kennt, nicht? Kennt ja eigentlich nur noch Bewegung und Verband und ein Sein wird nicht mehr angesprochen, denn von der seelischen Bewegung ist ja kein Substrat zu erkennen, dass man als Festes ansprechen kann, sondern es ist eben nur die Bewegung. Und damit ist es eigentlich eine ganz unheimliche Bewegung. Dabei spricht ja, meine ich mit Recht, von einer Neuübersetzung, nicht nur von Freud, sondern auch von Nietzsche. Nicht? Und es ist eine Neuübersetzung, die so scheint mir weitergeht, als Nietzsche das selber tat. Denn er hat mit dem Willen zur Macht ja auch noch einen metaphysischen Rahmen, während die Morphologie radikal darauf verzichtet. Das bringt sie also in die Nähe zur Rekonstruktionsbewegung, die von der Morphologie nie beansprucht wird. Also wenn ich mit Wilhelm etwa über da rede, kriegt der die Hut. Aber das besagt ja nicht, dass dennoch eine gewisse Nähe zu dieser Bewegung ist. Ich denke, das hat die Morphologie, erscheint mir Unrecht, auch gar nicht richtig ausgenutzt. Sondern sie hat es in dieser Unsicherheit belassen, von der sie gesprochen haben, die also dem Studenten zunächst begegnet. Nicht? Er ist nicht verwiesen worden oder höchstens in eher hermetischen Sätzen auf das, was da im Grunde eigentlich vorliegt, sofern man hier von Grund noch reden kann. Und deshalb bin ich ausgezeichnet, dass das endlich mal ins Gespräch kommt. Denn soweit ich hier den Laden habe verfolgen können, durch viele Jahre durch, war das nie der Fall. Und selber hat es ja immer vermieden, wir ja auch. Es kann in dieser Morphologie ja, wie er auch selber sagt, keine Ethik geben. Wenn er also ethische Bemerkungen gemacht hat, dann bringt er die irgendwie so als Zitat, ich denke an Kunstpsychologie-Behandlung, wo er am Schluss den Lessing zitiert und damit das Ganze fernrückt. Also zwar sagt, dass es das gibt, aber seine Sache ist eigentlich nicht. Also nicht dieses Abgründige der Morphologie. Ich denke, das muss man eigentlich mitdenken, wenn man sie richtig verstehen will.
Ja. Also ich würde ja sagen, bin ich auf Menschenrechte und auf diesen Personenbegriff, das Apersonalrechtsliste, vielleicht noch dazu legen, eingehen. Aber das Menschenrecht von Gestalten, also auch wenn man da jetzt bis hin, wo man jetzt anfängt, wenn man anfängt Bomben zu werfen oder so, das Menschenrecht von Gestalten, irgendwie so eine Ethik steckt schon drin. Mhm.
Ja, aber ja. Jetzt bin ich ja in den Auge gefahren und kann mich ja da auch jetzt durchaus einschalten. Also zunächst mal glaube ich wirklich, was der Professor Spies gesagt hat, wenn ich ihn jetzt schon 50 Jahre kenne, ich glaube wirklich, dass wir in einer ungeheuren Wirklichkeit leben. Aber paradoxerweise sind wir immer gezwungen, eine Gestalt herauszuheben, die zu riskieren sozusagen. Für einen Augenblick, nicht, zu sagen, Da versuche ich irgendetwas zu bauen, was wie ein Unternehmen diese Wirklichkeit nochmal aufgreifen und verwandeln will. Aber ich weiß zugleich, und das ist das Paradox, und deshalb ist mir das so wichtig, ich weiß sogar, ich bin damit schon in einem Übergang, den ich gar nicht mehr in der Hand habe, wieder auf ein neues Unternehmen zu gehen. Und das eigentlich mal zu fassen und so auszuformulieren, nicht, wie ungeheuerlich das ist, ich glaube, das ist eigentlich, was ich mal versucht habe. Noch ein zweiter Gedanke. Metapsychologie, wenn man das übersetzt, heißt das nicht hinter der Psychologie, sondern es heißt eigentlich, es gibt die Bedeutung von Meta ist auch zwischen. Zwischen der Psychologie bricht das heraus. Aber es ist immer noch mit der Psychologie verbunden. Und ich habe also damals in diesem 72er-Heft gesagt, die Metapsychologie der Morphologie ist eigentlich das Eigenrecht des Seelischen zu vertreten. Und das Eigenrecht des Seelischen ist für mich etwas ganz Verrücktes, in einer verrückten Wirklichkeit zu leben und darin verrückte Gestalten aufzubauen. So würde ich das umgrenzen, was mich interessiert. Und wir kommen da nicht raus heraus, wir können das noch so vernünftig zurechtbiegen, wir wollen, wir kommen immer wieder in neue Verrückte rein. Das. Aber das geht denn für einen Augenblick und das hat Konsequenzen. Das Paradox sagt das. Es sagt, das bewegt sich, das geht also wirklich über Nietzsche aus. Ist kein Wille zur Macht in dem Sinne. Aber Nietzsche kann man auch so interpretieren, dass jede Gestalt, die ich im Augenblick setze und erhalten will und ausbaue, dass das mein Wille zur Macht ist. Und die nächste Gestalt geht schon wieder in einen anderen Typus wieder. Und das muss man eben aushalten. Der Dr. Engels hat das ja auch ganz gut geschildert, die Wirkungsqualitäten mit so einer Metapsychologie umzugehen. Wie komme ich da rein, ist was unbehaglich, ich hätte gern was Festes, nicht, dann bringt er mich wieder raus und so weiter. Vielleicht ist das die Eigenart.
Meine, ein ethisches Verhältnis ist mir schon immer noch im Kopf aus, wenn man auch diese Bezeichnung mehr. Das tun wir jetzt dadurch im Kopf auch angesichts dieses Kampfes gegen Gut und Böse, der uns da jetzt erzählt wird, in verschiedenen Sachen. Ich würde gerade sagen, das ist ungeheuerlich. Das Ungeheuerliche kann auch mal grausam sein. Und nicht annähernd so grausam, wie alles das, was das zu unterbinden ist. Und daraus ergibt sich für mich schon eine Art von Ethik, die wir sicherlich auch in groben Zügen mit den Analytikern gemeinsam haben. Also wenn die davon reden, also, dass das sicherlich auch grausam werden kann, aber viel grausamer ist das, was es versucht einzuschränken, ja. Was dann auch wiederum in Dienst ist. Also so was in diese Richtung ist, sage ich jetzt auch mal persönlich, für mich dabei an Ethik auch unrichtig.
Vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Es ist gut, dass Sie das sagen, Herr Dr. Also ich habe zu diesem Wolofschi Ästhetik, was jetzt da rauskommt, ein Vorwort geschrieben, ungefähr Ostern rum. Und habe gesagt, Ästhetik, das heißt nicht Harmonie, sondern das heißt, alles was mich fasziniert und band und weiter. Und habe an den Anfang die Schrecken des Krieges und so weiter gesetzt. Weil ich auch Goya anspielen wollte, Desastres de la Guerra. Das habe ich geschrieben vor dem 11. September. Und was Stockhausen da gesagt hat, er hat sicher auch etwas hingewiesen, weil eine psychoästhetische Wirklichkeit, dass wir diese Endschlussschleife immer wieder sehen wollen, dass wir das sahen, eine Welt, die sich aufbaut, die zerstört wird, die zusammenbricht und immer wieder, sagen wir, das neu aufgebaute und immer wieder das die Zerstörung. Nicht? Das, glaube ich, ist irgend so ein Bild für das, was mir so vorschwebt. Und dass ich dann eben wirklich zwischendurch die Türme von Babel aufbauen können, nicht? Und das vermerken, an der Ecke fängt an zu rutschen, und wir können es gar nicht halten, dann machen wir wieder einen neuen Turm von Babel. Und so, glaube ich, kann man auch eine ganze Geschichte dann sehen.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Endres. Ich habe etwas nicht ganz verstanden. Sie sagten, wenn ich das richtig gehört habe, dass Sie die Sprache ganz hart finden und dass Sie die Sprache der Morphologie und dass sie irgendwie was weicher sein sollte? Oder das habe ich nicht verstanden.
Wenn ich ans Organische denke und so, da ist das irgendwie weicher. Aber diese Bilder, das war jetzt nicht, sollte das nicht in Frage stellen. Und die Bilder und das ist ja dann die Wirklichkeit dessen, was darin transportiert, sind hart. Räderwerk, wenn ich mit, erinnere mich, wenn ich als Therapeut unvorbereitet in einen Fall mache und nicht ausgebildet bin, dann ist das so, wie wenn ich mit nackter Hand in ein Räderwerk, in so eine Dampfmaschine, die Bolzen dreht, greife. Und das habe ich, also da kommt es dann auch körperlich und das meine ich. Das ist das irgendwie. Ob man es mechanisch nennt, aber es ist eine Mechanik.
Ja, ich hätte aber auch anders sagen können. Das ist ja im Gegenteil nicht genauso, wenn Sie eine Krokodilschnauze.
Ja, ist es wahrscheinlich genauso wie. Nein, aber das ist ja das Mechanische. Holbach hat im Übrigen jetzt einen schönen Artikel geschrieben, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber irgendwie Homo, also Mensch, Roboter und über das Schwinden einer gewissen Differenz. Und das ist ja eigentlich das.
Was wäre denn, wär denn jetzt eine weiche Sprache? Wie soll man das anders ausdrücken?
Also das war mir jetzt eine Qualität, das Organische, das ist irgendwie nicht so hart. Aber die Pflanze, ich habe jetzt eigentlich da gedacht an diese ganze...
Naja,
aber das ist nicht so wichtig. Es war nur...
Sehr organisch. Oder? Es gibt ja den Handlungsleib und so.
Ja, das gibt es schon. Aber den gibt es nicht mehr so. Also gibt es schon. Aber das Eigentliche ist doch das Redewerk. Und das Eigentliche ist das. Also da würde ich doch mal die These festhalten. War das jetzt ein Versuch zur Ästhetisierung?
Nein. Ich würde Ihnen
vielleicht... Nein, ist okay.
Aber der Begriff der Liebe taucht doch auch mal auf. Der Bär, der geliebt wird, wird zum Prinzen.
Ja,
die Macht der Liebe ist da auch ein Wert.
Ich würde schon sagen, die Erotik der Morphologie ist die Verwandlung. Die Verwandlung ist das Erotische.
Nein, dass das alles drin ist. Ich wollte jetzt bewusst diesen Begriff auch aus dem Alltag nehmen. Es geht ja um den Übergang und das Herkommen aus dem Alltag. Und ich denke... Ja, da ist es dann nochmal nicht gleich an die Märchen.
Da kann ich nochmal was sagen. Also,
da ist schon was anderes noch transportiert.
Da haben die Leute gesagt, es ist schwer zu verstehen, weil so viele Fremdworte drin sind. Da ich nun bewusst fast alles in deutschen Worten ausgedrückt habe, ich habe nur gesagt, zeigen Sie es mir doch mal. Und es stellte sich heraus, es waren gar nicht die Fremdworte. Es war so eine andere Art des Denkens, was fremd war, dass man die Sachen anders sehen musste. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und es ist gar nicht so wichtig, ob das nun hart, mechanisch oder weich ist, sondern dass da andere Kategorien auftauchen. Und ich glaube, das wäre schon ein wichtiges Kennzeichen auch der Metapsychologie und der Morphologie.
Aber jetzt gerade am Donnerstag oder letzten Donnerstag hat Professor Haupt über die Morphologie Spenglers gesprochen und bei den Geschichtlern tauchte das Gleiche auf, die Kritik an der Morphologie und das nicht aufnehmen oder das nicht rangehen. Und ich finde, es wäre zu wenig, wenn wir sagen, das sind andere Kategorien, sondern es muss ja irgendwo eine Sperre ganz inhaltlich sein, wo jetzt meine Kategorien, die ich liebe und über die ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe, ob das jetzt Liebe oder wie immer ist, nicht so vorkommen, wie ich das möchte. Und dann, und da entscheidet sich, ob ich mich auf Morphologie einlasse. Das ist ja jetzt nur ein Versuch, das mal in Worte zu fassen. Aber da scheint etwas zu sein, was abgewehrt wird, ohne dass es genau beim Namen genannt ist. Sind nicht die Inhalte, Einzelinhalte meine ich.
Ich glaube, es ist so, wenn wir an den Kultivierungsprozess denken, dann zieht er sich ja über Jahrhunderte hin. Und wir sind ja froh, dass wir diese Entlastung in der Kultur haben. Zu unserer kulturellen Entlastung gehört, dass wir die Seele nach innen denken, damit haben wir keine Probleme mehr mit der Außenwelt, dass wir die Seele verbinden mit Gefühl, mit Denken und mit Wollen. Das ist alles vor 300 Jahren erfunden worden, so zu denken. Und es tut natürlich ungeheuer weh, wenn wir sagen, nun lass doch mal die Gefühle als Erklärungen weg. Angst erklärt nichts, sondern Angst ist eine Produktion. Angst hat damit zu tun, dass Gestalt, Grenzen gebildet werden und dass wir befürchten, diese Grenzen würden eingerannt. Das alles aufzuheben, was so sich unmittelbar, wenn wir darüber reden, nicht, als Erklärung und als Aussage des Seelischen, das ist doch schlimm. Also ich ertappe ja selbst mich schon mal, wenn ich so rede, dass ich dann einfach wieder von der Seele rede oder von sowas. Nicht? Und psychologisch muss man sagen, oder metapsychologisch, die Seele jedet ja nicht. Also ich muss versuchen, das zu übersetzen. Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, was uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, wird durch diese Art von Metapsychologie, wie der Werner sie eben dargestellt hat, aufgelöst. Wir können so nicht weiterreden. Insofern ist natürlich eine Dekomposition der alltäglichen Schemata. Deshalb haben wir auch den Traum dem Alltagsschema gegenübergelegt.
Ja, damit ist das dann doch eine Antwort. Als letztes noch, Dr. Fleisch.
Mit der Tat und Weit geht mir jetzt doch durch den Kopf. Ich habe mich auch angesprochen. Ich habe gerade gedacht, wie kann man das noch anders sehen, dass das vielleicht von dieser Polarität organisch mechanisch wegkommt. Ich meine, es ist auch immer so ein Entwicklungsgang drin mit dem morphologischen und dem persönlichen, ich würde das mal so formulieren, erst einen auf hart machen und dann weich werden. Und das ist irgendwie so eine Gestaltentwicklung, die Probleme aufwirft. Sowohl für den Einzelnen als auch für den ganzen Laden hier. Und ich meine, da muss es aber auch durch. Und an dieser Stelle ist meine ich, sehr wichtig, dass man sowas macht wie eine Behandlung.
Aber das hat ja jetzt auch...
Das sind Züge, die wir weiterentwickeln müssen. Das ist ja was, war ich werde.
Als wäre das Mechanische schlimm.
Bitte?
Als wäre das Mechanische schlimm. So,
nee, ich wollte das jetzt nur ersetzen, dass ich einen noch hart machen, meinte ich so alles wissen, das Ungeheuerliche, ach ja, was haben wir im Studium alles erzählt, ne? Ist alles paradox und im Fluss und tralala, aber wenn es einen selbst betrifft, dann wird man reich und kriegt einen zu heulen. Ich wollte jetzt mal reich, ist so gut von der Figur, die sich vorher so hart gegeben hat. Das ist,
muss jetzt noch einmal weich werden, weil die Frau Dr. Gabel ist ein längerer Melde, aber dann werde ich ganz hart.
Mir kommt es so vor, als würden wir das, was ich vorhin beschrieben habe, mit der Übergangsverfassung der Supervision versuchen. Nämlich zu gucken, welche Materialien, Qualitäten bewegen uns, also drin zu sein als Morphologe, und zugleich auch zu gucken, versuchten wir ein Märchenbild, das uns bewegt, um dann zu wissen, welchen Spielraum haben wir, welche Verkehrungsgefahren und auch welche Grenzen.